Brüder und Schwestern im Herrn, über die Botschaft des heutigen Sonntagsevangeliums müssen wir eigentlich nicht nachdenken. Die ist ganz deutlich ausgesprochen. Es geht einzig und allein um die Rettung des Menschen, das heißt darum, dass der Mensch sein Ziel erreicht, das ewige Leben, zu dem es keine Alternative gibt, weil Gott den Menschen erschaffen hat als sein Bild und Gleichnis und ihn deswegen so erschaffen hat, weil damit sozusagen schon die Bestimmung des Menschen, das einzige Ziel eines jeden Menschen, ihm vorgegeben ist. Man kann das überhaupt nicht deutlich genug sagen. Die Leute machen sich Gedanken, was wird werden, was kann ich machen und so weiter. Ist ja alles schön und gut. Aber klar muss von vornherein sein und das Ziel und den Sinn und den Zweck menschlichen Lebens brauchen wir nicht zu suchen. Den könnten wir auch niemals finden, liebe Brüder und Schwestern. Der muss uns genannt werden und Christus hat uns diesen Sinn und Zweck genannt, sagt das ewige Leben in mir. Darum geht es. Man kann es überhaupt nicht deutlich genug sagen. Wie weit ist das eigentlich alles verschüttet gegangen auch? Dass das Ziel des menschlichen Lebens ist, dass er sich darauf konzentrieren muss, dass er in den Himmel kommt. Und dass das nicht einfach eben auch mal so en passant dann möglich ist, gewissermaßen, es läuft schon alles automatisch, brauchst dir gar keine Gedanken drum zu machen, das braucht dich gar nicht mehr weiter zu interessieren, geht alles von selbst mitnichten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Passage, aus dem Johannesevangelium, die wir soeben gehört haben, im Sonntagsevangelium, ist schon ein Teil aus dem sogenannten Nikodemus-Gespräch, das uns der heilige Johannes und nur eben er überliefert hat. Und dabei setzt das heutige Evangelium eigentlich schon in der Mitte dieses Nikodemus-Gespräches ein. Vorausgeht, dass der Pharisäer Nikodemus Jesus bei Nacht aufsucht. Er will offenbar nicht gesehen werden, dass er zu Jesus geht, weil ja die Pharisäer total Front machen gegen den Herrn. Sie sind ja feindlich eingestellt gegenüber dem Herrn, was man wohl von Nikodemus so nicht sagen kann. Er hat offenbar Jesus nicht abgeschrieben. Ihn scheint der Herr irgendwie zu interessieren, um es mal so ganz allgemein zu sagen. Aber er will auch nicht gesehen werden von seinen Pharisäerbrüdern. Und im Verlauf dieses Gespräches sagt dann der Herr, wenn der Mensch nicht wiedergeboren wird aus Wasser und Heiligem Geist, dann kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Dann kann er das Reich Gottes nicht schauen. Denn was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was ist damit gesagt? Das heißt, das, was eine Mutter, die menschliche Mutter, gebiert, ist sterblich. Das vegetiert sozusagen physisch eine Zeit lang auf der Erde dahin und dann geht das wieder ins Grab, was die Mutter gebiert. Aber deswegen ist eine neue Geburt notwendig, eine Wiedergeburt aus Wasser und Heiligem Geist. Bei diesem Wort Wiedergeburt muss man ganz deutlich sagen, dass das nicht verwechselt werden darf, sozusagen mit irgendwelchen buddhistischen Vorstellungen, liebe Brüder und Schwestern. Damit hat es absolut nichts zu tun. dass wir sozusagen auf der Erde ein paar Leben dann hintereinander in verschiedenen Zustandsformen dann leben würden oder leben könnten. Das ist damit nicht gemeint. Der Vergleichspunkt in diesem in dieser Analogie, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Heiligen Geist geboren ist, das ist Geist. Das heißt, Mensch, du hast eine geistliche Komponente. Ist dir das eigentlich klar? Du bist nicht nur Fleisch und Blut. Du bist nicht nur Biologie. Du bist nicht nur das, was die Wissenschaft sozusagen an dir herausfinden könnte, sondern du hast eine Dimension, und das ist eine eigentliche Dimension, die über alles hinausgeht, was Wissenschaft überhaupt erkennen könnte und was Wissenschaft auch sehen und irgendwie feststellen könnte. Auch das scheint mir eine ganz wichtige Aussage zu sein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese geistliche Dimension, wir haben doch eine unsterbliche Seele. Und die geht nicht ins Grab, aber die ist auch nicht eigentlich schon erlöst, sondern sie ist erlösungsbedürftig. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist wiedergeboren ist, das ist Geist. Liebe Brüder und Schwestern, in welchem Punkt berührt sich diese Analogie? Im Leben. Das heißt, was die Mutter gebiert, ist Leben. Sie hat ihrem Kind das Leben geschenkt, sagen wir ja auch. Ja, das ist doch nur ein bisschen eine etwas gehobene, fast möchte ich sagen, feierliche Ausdrucksweise zu dem Wort. Sie hat es geboren, ne? Aber sie ist nichts anderes. Und das ist Fleisch. Und was wiedergeboren ist aus Wasser und Heiligem Geist, das ist auch Leben. Aber das geistliche Leben, das ist das göttliche Leben, das ist das unsterbliche Leben. Das ist mit dieser Analogie ausgesagt. Das meint der Herr. Nikodemus versteht das nicht. Der ist also jetzt total von der Rolle, ist total verwirrt. Wie kann denn ein Mensch, der schon einmal geboren ist, noch einmal in den Mutterschoß zurückkehren und ein zweites Mal geboren? Na ja, darum geht es auch gar nicht. Sondern diese Wiedergeburt aus Wasser und Heiligem Geist geschieht aus dem Schoß der Mutterkirche. Das ist dieser Schoß, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Dahinter, das ist der Schoß der Mutterkirche in unserer Pfarrkirche, das ist der Taufbrunnen. Also darum geht es, um diese Wiedergeburt im Heiligen Geist. Und jetzt sucht der Herr bei dem Nikodemus einen Zugang und beruft sich damit auf die Heilige Schrift, das heißt das Alte Testament. So wie Mose die kupferne Schlange an dieser Signalstange aufgehängt hat und alle, die von der Schlange und den Schlangen gebissen wurden und damit auch dem physischen Tod ausgeliefert waren, die wurden gerettet, wenn sie sich gläubig an diese kupferne, eherne Schlange gewandt haben, wenn sie zu ihr aufgeblickt haben, mit dem Vertrauen auf Rettung. Und so sagt jetzt der Herr, so muss auch der Menschensohn, das heißt er selbst, erhöht werden am Kreuz. Wie diese Kupferschlange. Sodass dann die Menschen gerettet werden. Und was Woran leiden die? Warum müssen die gerettet werden? Weil sie alle von der Schlange gebissen sind. Von der Schlange des Teufels. Die kupferne Schlange, liebe Brüder und Schwestern, wir haben dieser Bericht vom Ereignis auf dem Durchzug Israels von Ägypten in das gelobte Land, das ist sozusagen ein Typus, ein Vorausbild für das Kreuz. Die Schlange als Vorausbild für den Herrn. Die Schlange am Kreuz, an diesem Signal, an dieser Signalstange, als Vorausbild für den Herrn am Kreuz. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ja an sich, wenn man das mal ganz nah an sich herankommen lässt, das klingt ja beinahe schon gotteslästerlich. Ne? Hier wird ja gewissermaßen analogisiert der Menschensohn, der ganz Heilige, mit dem schlechthin Bösen. Wie können wir das lösen? Ganz einfach dadurch, dass er sich hat zur Sünde machen lassen. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes seien, sagt Paulus, 2. Korintherbrief 5, 21, ein ungeheuer kühner Satz, aber wunderbar, aber nach meiner Erfahrung auch wenig verstanden. Nur in Parenthese, er hat sich zur Sünde machen lassen, im Zusammenhang mit dem Kreuzweg dann auch, ist mir auch, bin schon gefragt worden, der Herr nackt am Kreuz, ja. Nur wie wird das erklärt, die Nacktheit des Herrn am Kreuz, dass man ihn seiner Kleider beraubt hat? 10. Kreuzwegstation. Man wollte ihn schänden, das ist aber aus der Optik des Menschen. Ne? Man wollte ihm sozusagen seine Würde total missachten. Aber wie muss ich denn die Nacktheit des Herrn am Kreuz geistlich verstehen? So, dass ich sage, der sich für uns hat zur Sünde machen lassen, hängt nackt am Kreuz. Was bedeutet denn das? Das heißt, die Weltsünde hängt am Kreuz und wird offenbar und unverstellt. Was geschieht hier? Beichte. Beichte. Schrecklass nach, ja. Liebe Brüder und Schwestern, wieso denn Beichte? Beichte heißt, ich lasse meine Sünde nicht mehr unten im dunklen Keller meines Herzens, sondern stülpe das Herz sozusagen von innen nach außen um und bringe es ans Licht, meine Sünde, damit es in der Liebe Gottes, damit die Sünde verbrannt werden kann, entsorgt werden kann. Beichte heißt, ich mache meine Sünde offenbar und verstecke sie nicht länger. Und das ist das, was am Kreuz universal geschieht durch den Herrn. Und dann kommt die Bitte um Vergebung. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Liebe Brüder und Schwestern, das hat eine ungeheure Tiefe, so etwas. Wir denken, wir müssen auf der Hut sein, liebe Brüder und Schwestern, die Dinge zu deuten aus unserer Optik, aus unserer menschlichen Optik. Da dürfen wir nicht dabei stehen bleiben, sondern wir müssen sie in ihrer geistlichen Dimension zu sehen versuchen. Und dann kriegt das alles ein ganz anderes Gesicht. So wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, von den tödlichen Bissen im übernatürlichen Sinn, für das übernatürliche Leben tödlichen Bissen der Schlange, nämlich des Teufels, gerettet wird. Das ist die Analogie. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wovon spricht jetzt der Herr tatsächlich, wenn er von dieser Erhöhung spricht? Es geht ja nicht nur um die Erhöhung am Kreuz. Wir müssen zugleich auch die Erhöhung des gekreuzigten und Auferstandenen zur Rechten des Vaters mitdenken. Ist ja sozusagen praktisch eine doppelte Erhöhung, von der wir immer dann auch denken müssen. Es ist die Rede von der Taufe. Das Sakrament der Taufe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist das Sakrament des Glaubens. Was geschieht denn im Sakrament der Taufe? Da geschieht genau, dass der Täufling mit Christus stirbt, in den Taufwasserfluten begraben wird. Das dreimalige Übergießen des Hauptes des Täuflings ist ein Symbol für die dreitägige Grabesruhe, nicht für die allerheiligste Dreifaltigkeit. Und er als der neue Mensch, der wiedergeborene Mensch, der alte Adam ist sozusagen gekreuzigt in Christus und begraben und auferstanden ist der Neue im Glauben zunächst nur. Wir müssen auch von einer doppelten Auferstehung reden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die erste Auferstehung geschieht im Mysterium, also im Geheimnis des Sakramentes, der Taufe. Offenbar wird das geschehen dann erst bei der Auferstehung der Toten am jüngsten Tage. Dann wird das vollendet. Ist unser Glaube nicht wunderschön? Ist unser Glaube denn nicht wunderschön, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Was haben wir denn da für einen Billigartikel, für einen inflationären Artikel daraus gemacht im Laufe der Zeiten? Wir haben das Schönste uns für das Schönste nicht mehr interessiert, nicht, dass ich Ihnen das jetzt unterstelle. Und was am Ende übrigens noch, ja, ein bisschen Cash und so weiter, wer das halt braucht, der soll halt in die Cash gehen, soll ein bisschen Cash dabei machen, dann neben der Welt. Nein, das hat mit Christentum, das hat mit Kirche, das hat mit Glaube nicht die Spur zu tun. Also, der Herr ist der Erlöser. Der einzige Erlöser, weil er die Schuld der Welt auf sich genommen hat. Er, der Bürger ist, der allein die Schuld der Menschheit bezahlen konnte, allein solvent war und sich auch als Bürger dem Vater dazu zur Verfügung gestellt hat. Aber welche Rolle spielt jetzt eben dieser Glaube, von dem der Herr hier auch spricht? Das ist nichts anderes als sozusagen die Empfangsdisposition. Die Erlösung in Jesus Christus wird nicht dem Menschen einfach mehr oder weniger zwanghaft übergestülpt, weil er sonst sein ewiges Lebensziel nicht erreichen könnte, sondern sie ist ein Geschenkangebot. Ein Angebot seiner Liebe zu den Menschen. Damit hat der Mensch noch nichts von der Erlösung. Wenn ich Ihnen ein Geschenk anbiete, liebe Brüder und Schwestern, würden Sie von dem nehme ich nichts. Dann haben Sie es nicht. Wie oft geschieht denn das, liebe Brüder und Schwestern? Wer nimmt denn noch das Geschenk an von Christus? Wer interessiert das sich da noch? Wer will denn das noch? Das ist doch die Tragödie der Menschheit. Und diese Empfangsdisposition ist nichts anderes als der Glaube. Da müsste man jetzt fragen, ja, was ist denn dann mit dem Glauben als Empfangsdisposition gemeint? Damit ist dann erst einmal gemeint Bekehrung. Bekehrung heißt, ich wende mich mit meinem Gesicht, wir haben es diese Tage gehört bei Jeremia, Gott klagt, sie zeigen mir den Rücken und nicht das Gesicht. Dass ich Gott mein Gesicht zeige, dass ich auf ihn höre, dass ich ihn als Person überhaupt erst einmal wahrnehme. Dass ich mich zu ihm bekehre. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt keinen Glauben ohne die radikale Bekehrung des Herzens zu ihm. Alles andere ist sozusagen sich selbst was vorgemacht. An ihn zu glauben heißt, ihm zu glauben und alles das im Glauben anzunehmen, als wahr anzunehmen, was er mir gesagt hat, das zu akzeptieren und das heißt vor allen Dingen, mich ihm mit ganzem Herzen zuzuwenden. Deswegen die Notwendigkeit des Glaubens, die Taufe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist das Sakrament der Bekehrung und das Sakrament des Glaubens. Dieses Sakrament zu empfangen heißt, ich empfange, lass mich beschenken mit deinem Erlösungswerk in der Passion, im Kreuz, Tod und Auferstehung und Sendung des Heiligen Geistes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch da sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt für die Katholiken, nämlich an welchem? Na, an einem Thema, das ja zu meinen Lieblingsthemen gehört. Leistung und Glaube, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Warum nehme ich denn und kann ich dieses Geschenk nur im Glauben annehmen und nicht durch Leistung? Das heißt, durch meine Gesetzeswerke, indem ich mich da ins Zeug lege, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das würde schon bedeuten, dass ich mich selbst erlösen könnte. Du musst nur genug Gesetzeswerke bringen und dann hast du dir schon sozusagen die Erlösung verdient. Was ich verdiene, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das empfange ich nicht. Mit dem lasse ich mich nicht beschenken. Verdiene ich das Lohn. Und was wird aus dem, was eigentlich nur geschenkt werden kann, aus der Erlösung? Wie behandelt einer, der also Leistungen und Gesetzeswerke erbringen will, was ja mehr oder weniger verkappt, wie ich immer schon sage, in der katholischen Kirche, die ja sehr, sehr legalistisch denkt, auch schon früher. Das ist nicht unbedingt juristisch, liebe Brüder und Schwestern, Herren, das ist so eine Vulgärjuristerei, wenn ich das mal vornehm so ausdrücken darf und liebevoll. Was ist dann das Geschenk? Das ist Ware, die ich mir durch meine Leistung erkaufe. Nee, lieber Gott, brauchst mir nichts zu schenken, sag mal, was es kostet. Kannst du nicht bezahlen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heißt es, dass wir nichts mehr machen sollen? Doch, Liebeswerke haben wir doch, ne? Oder die guten Werke. Gute Werke sind nur Werke aus Liebe zu Gott und dem Nächsten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Machen wir uns da auch nichts vor. Aber die setzen was schon voraus? Dass ich schon erlöst bin. Dass ich dieses Geschenk der Erlösung schon angenommen habe im Glauben. Ich kann nicht ohne den Glauben und ohne die Erlösung gute und Liebeswerke vollbringen. Dazu brauche ich erst den Heiligen Geist. Also das, was ich tue und tun soll an guten Werken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, tun wir das, aber tun wir es aus Liebe und nie als Leistung und damit sagen, jetzt will ich die wahre Erlösung dafür haben. Das geht nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Erlösungsdisposition durch den Glauben. Womit hängt denn das zusammen? Womit hängt das zusammen? Dass das gar nicht anders sein kann. Und dass da keine Leistung überhaupt in Frage kommen kann. Mit der Liebe. Mit der Liebe. Och, was quatschen die Leute alles im kirchlichen Bereich von Liebe und Liebe und Liebe. Ich habe aber nie den Eindruck, dass auch schon viel davon verstanden hätten. Liebe Brüder und Schwestern, das sind doch keine Floskeln, Liebe. Was bedeutet denn Liebe? Das bedeutet, dass ich mich ganz hingebe. Und wo die Liebe ist, zu dem Geliebten, wo die Liebe zu Christus da ist doch auch dann der Glaube da, oder nicht? Ist das nicht auch bei Brautleuten so? Ist das nicht auch zumindest mal bei jung verheirateten Leuten so? Ich glaube dem anderen, weil ich ihn liebe. Und deswegen vertraue ich ihm. Das ist das Verhältnis, wie es Gott gegenüber sein müsste. Gott ist kein toter Gegenstand, liebe Brüder und Schwestern. Es geht nicht mehr darum, dass wir über Gott reden, wie über einen toten Gegenstand, sondern dass wir zu ihm reden, weil er lebt. Lebendige Person ist. Christus von den Toten auferstanden, lebt, stirbt nicht mehr. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und er liebt uns. Der Herr liebt uns und die Menschen behandeln ihn oft und viele, ich will das keinem unterstellen, wie einen toten Gegenstand. Das wäre nur ein Stück Holz, ein Scheitholz oder ein Stein oder so irgendwas. Nein, das geht natürlich nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und noch etwas scheint mir wichtig. Ich etwas aus dem Motiv der Liebe tue, als Liebeswerk oder aus dem Motiv der Leistung des Verdienenwollens oder aus tausend anderen Motiven, das qualifiziert dann eben auch das, was ich tue. Nur was ich aus Liebe tue, das hat vor Gott Bestand. Und aus Liebe soll ich ihm vertrauen. Oh, da wird doch die ganze personale Kategorie der Liebe ganz deutlich. Und dann kann ich gerettet werden. Dann bin ich in der richtigen Empfangsdisposition. Dann bin ich bereit, meinen Stolz, ach, das habe ich nicht nötig, mich beschenken zu lassen. Ich habe doch genug Geld, ne? Bezahle ich alles aus der Portokasse. Dann ist der Stolz begraben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sondern dann erkläre ich mich in aller Demut, ich kann mich nicht erlösen, aber du hast mich erlöst aus Liebe. Und aus Liebe vertraue ich mich dir an, glaube ich dir. Die Leistung korrespondiert nicht und kann nicht korrespondieren mit der Liebe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Mit der Erlösung aus Liebe. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Mit dieser Liebe Gottes muss von Seiten des Menschen auch die Liebe korrespondieren. Und das tut Leistung nicht. Ist das nicht wunderbar? Aber da ist noch viel, viel gerade zu rücken, auch im Bewusstsein der Katholiken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Glaube, es kann keine Alternative geben zu dem Glauben, um das Geschenk der Erlösung anzunehmen. Alles andere liegt daneben, das trifft dann die Liebe des Herrn zu uns nicht, sondern verfehlt sie, korrespondiert nicht mit ihr, sondern nur der Glaube. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sagt der Herr, wer also glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, wer den Glauben verweigert, der ist schon gerichtet, weil er den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Klingt ein bisschen verwirrend, ne? Was heißt denn das? Das heißt zunächst einmal, dass das Gericht eigentlich nicht erst kommt in dieser Optik des Johannes, in der Zukunft, sondern in das, was uns in der Zukunft erwartet, ist dann überhaupt nichts anderes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, als das, was hier schon entschieden ist, in dieser Welt, in unserem Leben. Also, das heißt, wer glaubt, wird nicht gerichtet, und wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Das meint einfach, wer glaubt, wer dem Herrn vertraut, wer in diese Empfangsdisposition sich begibt im Glauben, wer sich auch bekehrt und dem Herrn seine leeren Hände entgegenstreckt, damit er das Geschenk der Erlösung empfangen kann, der ist schon gerichtet. Wieso das? Ganz einfach deswegen, weil er ja mit Christus gestorben ist. In seiner Taufe ist er mit Christus mitgestorben und mit auferstanden. Das bedeutet doch, mit der Taufe werden wir in innigster Weise vereint mit dem erlösten Leiden und Sterben und seiner Auferstehung. Und wenn wir ihm glauben, wenn wir uns beschenken lassen, was heißt das dann? Das heißt, dass all das, was er durch seinen Sühne, Tod und seine Auferstehung für uns erworben hat, uns gehört. So wie wir alle zu Sündern wurden in diesem einen alten Adam im Paradies durch die Ursünde, so werden wir alle gerecht durch diesen einen neuen Adam, Jesus Christus, den gekreuzigten und Auferstandenen. Das heißt, das Kreuz des Herrn ist Gericht über die Weltsünde. Und wer das ratifiziert für sich, im Glauben ratifiziert, das heißt für gültig erklärt und sagt, dafür entscheide ich mich, danach lebe ich auch. Nicht nur einfach, ich lasse mich taufen und so weiter, ein bisschen Wasser über den Kopf, Kaffee trinke und dann war es das gewesen. Wenn ich das mal so grob und flapsig mal wieder einfach karikieren darf, liebe Brüder und Schwestern, das ist, darum kann es nicht gehen. Sondern das auch leben, ich muss die Taufe auch leben, ich muss als Getaufter leben, ich muss als österlicher Mensch leben. Und dann ist an dieses Gericht in der Taufe schon im Mysterium an mir wirksam geworden. Boah. Ungeheuerlich. Wunderbar. Liebe Brüder und Schwestern, uns müssen eigentlich Flügel wachsen, dass wir katholisch sind. Wir sind doch nicht irgend so eine Religion. Unter 100.000 anderen. Und dann ergibt sich der weitere Satz in seiner Bedeutung eigentlich von selbst. Wer dagegen nicht glaubt, wer diesen Glauben verweigert, was tut der? Der ratifiziert auch etwas. Er ratifiziert zwar nicht den Sühnetod des Herrn, sein Erlösungsleiden, sein Erlösungstod, seine Auferstehung, sondern was ratifiziert er? Die Sünde des alten Adam. Damit ist er dann auch gerichtet. Dann bleibt er aus dem Paradies ausgeschlossen. So einfach ist das. So einfach ist das. Das heißt, von daher wird auch schon verständlich, dass eigentlich sich das Gericht, durch das wir, in das wir alle durch müssen in unserem Tod, dass sich das eigentlich schon durch unsere Entscheidung hier in diesem Leben, ob wir die Taufe ratifiziert haben durch unser Leben und auch ratifiziert haben die Erlösung und sie im Empfang genommen haben, die werden dann sozusagen, wenn man dann überhaupt noch von Gericht reden will, einfach nur noch durchgewunken in den Himmel, ne? Könnte man sagen. Und die anderen, die das verweigern, die gesagt haben, brauche ich nicht, ich lasse mich nicht beschenken, sie interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Erlösung, hör mal drauf mit dem Blödsinn und dem ganzen Quatsch da, ich parodiere mal wieder, ne? So wie die Leute halt viele, leider, so tragisch, denken, ja gut. Dann ist das deine Entscheidung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir entscheiden uns immer gegenüber Gott. Und wir entscheiden uns immer, ratifizieren wir in unserem Leben das, was uns in der Taufe vermittelt wurde, oder schmeißen wir das Geschenk dann sozusagen in den Müll, entsagen wir, was soll ich mit dem Quatsch da, was habe ich davon, verdiene ich doch nichts dabei. Auch das nochmal eine Parodie. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe jetzt schon zweimal aufmerksam gemacht darauf, dass unser Glaube so wunderbar ist. Da muss es doch erst recht umso leichter fallen. Ja, Herr, ich gehöre dir. Mein Herz gehört dir. Ungeteilt, ich will dich lieben aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, allen Kräften und den Nächsten wie mich selbst. Was gibt's denn eigentlich überhaupt noch Wichtigeres? Was gibt's denn überhaupt noch Besseres? Was gibt's denn überhaupt noch Schöneres? Da kann mir doch die ganze Welt gestohlen bleiben. Ich bin doch in der Taufe der Welt gestorben, dass ich nur noch Christus lebe, sodass für mich nicht mehr gilt. Die Welt und ihre Angebote, sondern nur noch Christus in mir. So lebe nicht mehr ich selbst, wie Paulus sagt im Galaterbrief 2,20, sondern Christus in mir. Dann haben sie den Erlöser in sich. Und dann sind sie schon aus dem Gericht. Dann wären sie in der Stunde ihres Todes, wie ich das jetzt mal gerade so gesagt habe, nur noch durchgewunken. Amen.